Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Wir sind wieder da, die Sommerpause, sie steht noch nicht an, sie muss noch ein bisschen warten. Wir wollen einfach noch mal ein bisschen mit euch über die vergangenen ein bis zwei Fußballwochen sprechen und das kann ich unmöglich alleine machen. Ich habe mir mal einen ganz neuen Gast, nein, habe ich natürlich nicht, natürlich wie immer an meiner Seite, Anton.
Ja, Moritz, Fußball schläft nicht, es hört einfach nicht auf. Es gibt immer wieder was zu besprechen und dementsprechend freue ich mich auch sehr, dass wir beide das jetzt tun können. Es war eine ganze Menge los und ich würde sagen, reinstarten können wir mal direkt mit dem Spiel, was jetzt noch so am präsentesten ist, und zwar dem Champions League Finale. Und das, ja, ihr habt es wahrscheinlich ja auch in großen Teilen verfolgt, war historisch. Eine Demontage von Inter Mailand und Paris Saint-Germain mit dem höchsten Finalsieg der Geschichte und das auch verdient, muss man sagen. Oder Moritz, was war das für ein Wahnsinnsspiel?
Brutal. Also mir ging es, ich glaube, dir wahrscheinlich ähnlich vorher. Ich wusste nicht wirklich, wer für mich Favorit ist. Also ich glaube, wir hatten letztes Mal, als wir dann nach den Halbfinals nochmal gesprochen hatten, schon gesagt, okay, theoretisch muss PSG so ein bisschen der Favorit sein, aber das haben wir auch vorher bei Barca gesagt gegen PSG und da gegen Inter und da war es ja dann zwar sehr eng, aber am Ende halt eben der Sieg für Inter. Und hier war es jetzt so es war vielleicht jetzt von den Namen der beiden Teams nicht das glamouröseste Finale, das sind natürlich trotzdem beides absolut Top-Teams, aber es war zumindest insofern sehr attraktiv für mich, weil es halt echt vorher total schwer für mich auszumachen war, wie das geht, in welche Richtung und dass es dann so eine Einbahnstraße wird, also so eine Rutsche, das hätte ich nicht erwartet und es war einfach eine Masterclass von PSG, also hat angefangen mit diesem Anstoß, den sie da erstmal wirklich der Spieler am Mittelpunkt bolzt, den da erstmal da hinten in die Interhälfte in Seiten aus, damit sie da ihre Pressingfalle direkt mal starten können, das war schon irgendwie witzig und war aber so ein bisschen symbolisch, fand ich, weil PSG dann so brutal gepresst hat, Inter so oft vor Probleme gestellt hat, aber zur Geschichte gehört natürlich auch, dass Inter defensiv Schwächen gezeigt hat, von denen wir, glaube ich, beide nicht wussten, dass es sie gibt, oder? Also das war schon sehr überraschend.
Ich bin auch in der Analyse die ganze Zeit so hin und her gerissen gewesen, weil Inter wirklich viel hat vermissen lassen, aber gleichzeitig möchte ich auch eigentlich mehr PSG loben, als da irgendwie nochmal auf Inter draufzuhauen. Also nicht, dass du das jetzt gemacht hättest, sondern so generell aus meiner Sicht. Inter hat nicht gut gespielt. Das lag aber vor allem daran, dass PSG einfach überragend gespielt hat. Da hat alles funktioniert. Das war einfach unglaublich schön mit anzusehen. Und diese Kaltschnäuzigkeit, die Inter gegen Bayern und Barca irgendwo dann noch geholfen hat, wo sie wirklich gut verteidigt haben, einen riesigen Jan Sommer hatten in den Spielen auch der nicht sein bestes Spiel gehabt, aber selbst wenn er jetzt noch mal über sich hinausgewachsen wäre, dann hätte das, glaube ich, nicht gereicht, so wie das Spiel lief, weil Inter ja auch gerade nach vorne gar nicht wirklich stattgefunden hat. Und dann muss ich noch sagen, mit dem Anstoß finde ich auch immer wieder überragend. Habe ich jetzt ein paar Mal schon gesehen. Und das Lustige ist, damals mein damaliger A-Jugendtrainer, der hat uns diese Taktik auch mal ans Herz gelegt. Und
Luis Enrique hat dich trainiert damals?
Genau, also wir hatten das damals. Ich habe ihm dann halt auch so ein paar Sachen mitgegeben. Ne? Hier, vielleicht kannst du da noch mal so mit einem Außenriss oder hier mal den Steckpass. Dann meinte er, ja, danke, nehme ich mit für die Champions-League-Finals, die ich dann später gewinnen werde. Jo, und da war unsere erste Reaktion auch so, ja, wieso jetzt ein Ball ins Ausboken einfach nur weg? Aber wir sehen, es wird selbst im Champions-League-Finale praktiziert. Dementsprechend ziehe ich meinen Hut da vor meinem ehemaligen Trainer. Der wusste es damals schon. Und man kann eben auch nur den Hut ziehen vor dieser Leistung der Pariser. Es ist ja immer, wie wir jetzt schon die letzten Wochen auch natürlich immer analysieren mussten, weil sie es einfach immer wieder gezeigt haben, macht diese Mannschaft so unfassbar viel Spaß. Natürlich muss man jetzt über ein Désiré Doué sprechen nach diesem Spiel. Wäre vielleicht einer für die Bayern, oder? Also da, naja, schade, dass das nicht geklappt hat. Wir haben es mit Olise auch nicht so schlecht erwischt. Aber boah, der Junge mit 19 Jahren, so ein Spiel hinzulegen auf der größtmöglichen Bühne, nach der WM vielleicht, ist einfach wunderbar mit anzusehen. Und deswegen möchte ich nach diesem Spiel vor allem über PSG schwärmen, über die Leistung von PSG, als da auf Inter noch weiter drauf zu hauen. Die sind nicht ganz unverdient ins Finale eingezogen. Ich bin immer noch der Meinung, gerade gegen Bayern waren sie die schlechtere Mannschaft in beiden Spielen. Aber Bayern ist einfach viel zu unabgezockt. So verliert man dann eben auch mal Spiele. Und ja, dass es jetzt so eindeutig war im Finale, ist ein bisschen schade für den neutralen Zuschauer, sage ich mal. Aber trotzdem hatte man irgendwie Spaß, weil diese Pariser so viel Spaß machen.
Ja, also wie gesagt, das ist definitiv primär eine Wahnsinnsleistung von Paris. Ich finde auch einfach, das haben wir ja auch immer wieder gesagt, das ist so eine geile Einheit mittlerweile, so eine Maschine. Da greift ein Zahnrad ins andere, wie man immer so schön sagt. Also das konnte man die letzten Jahre, Jahrzehnte über viele Mannschaften sagen, aber eigentlich nie über Paris. Denn genau das war dann eigentlich immer das Problem, was ihnen so ein bisschen das Genick gebrochen hat in gerade den großen internationalen Wettbewerben. Und dass das jetzt so gut funktioniert mit einem Ousmane Dembélé als Führungsspieler, also da hätte ich auch viel Geld dagegen gewettet. Wahnsinn, auch ein Kvaratskhelia, super Transfer, wie der da reinpasst. Das ist so eine krasse Mannschaft, wie Tinja auch, also für mich, was der da im Zentrum spielt, auch die Vorlagen, die er gegeben hat. Unglaublicher Spieler, Hakimi auch als Kapitän mittlerweile. Wahnsinn, richtig, richtig gut und deswegen, ja, hochverdient. Für mich als Fußballfan auch einfach irgendwie sehr lustig. Im ersten Nicht-Mbappé-Jahr wird PSG Champions League-Sieger. So ein bisschen gönne ich ihnen das dann nochmal mehr. Das ist halt einfach ohne diese ganze Star-Riege in Anführungszeichen. Das sind natürlich trotzdem Stars, aber dass es halt ohne die dann klappt, das ist irgendwie ein schönes Zeichen, dass es ein bisschen mehr dann auch um den Teamgeist geht, finde ich.
Ja, sie haben es irgendwie geschafft, sich in dieser Saison so da rein zu arbeiten. Also die waren ja, wir erinnern uns zurück, damals gegen Stuttgart, kurz vor dem Ausscheiden. Also hätte Stuttgart damals gewonnen, dann hätte Paris vielleicht gar nicht die K.O.-Phase erreicht. Man hat fairerweise auch schon im Spiel gegen Stuttgart gesehen, das ist eine andere Klasse, die PSG da aufs Feld bringt. Aber die haben sich eben so nach und nach in diese Saison auch gearbeitet und sind in der Saison auch enorm gewachsen. Und eben jetzt mit dem Peak quasi am Ende, mit dem Champions-League-Finale, da hat man gesehen, wo dann so eine Teamleistung einen auch hinführen kann. Und noch ganz, ganz kurz, ich habe einen neuen Lieblingsspieler, Seni Majulu. Was eine Legende. Kommt da kurz vor Schluss rein und schießt direkt das Tor. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin jetzt nicht so krass bei PSG hinterher gewesen. Ich kannte ihn vorher nicht. Deswegen fand ich es so unfassbar schön. Seht ihr so, Majulu, wer ist das denn? Ist theoretisch auch noch so ein Jugendspieler, 19 Jahre, hat schon auch ein paar Ligue 1-Spiele gemacht, aber meistens eben von der Bank. Und plötzlich macht er da auch noch ein Tor. Also das hat mich extrem gefreut für ihn. Und da sieht man auch, dass die Zukunft wahrscheinlich rosig aussehen könnte bei Paris. Bin sehr gespannt, wie das in den nächsten Jahren da so weitergehen wird. Vielleicht haben sie jetzt das Erfolgsrezept gefunden, nachdem sie die letzten 10, 12 Jahre gefühlt gesucht haben mit großen Stars. Und jetzt haben sie quasi die Stars mehr oder weniger selber groß gemacht, einen Doué und Co.
Ja, total. Also das ist natürlich dann auch immer Teil dieser ganzen Geschichte. Da sind einige dabei, die selbst ausgebildet sind und das ist dann noch schöner. Da sind natürlich trotzdem auch welche dabei, die sie im jungen Alter für trotzdem sehr viel Geld gekauft haben. Also das ist jetzt nur, weil du Spieler kaufst, die halt nicht mehr im Neymar-Alter sind oder im Messi-Alter, sondern eben viel, viel jünger. Heißt es nicht, dass das eine Mannschaft ist, die für die nicht viel Geld ausgegeben wurde, aber es wurde halt einfach ein bisschen besser gewirtschaftet und nur allein Geld, wie man immer sagt, schießt eben keine Tore. Das hat Paris die letzten Jahre immer wieder bewiesen, dass es dafür am Ende dann nicht ganz reicht für die ganz großen Erfolge, aber jetzt eben schon. Und das ist dann auch einfach mal ein großes Kompliment an die sportliche Führung da. Ich glaube, damit ist dann auch alles gesagt. Anton, würdest du nochmal ganz kurz auf die Europa League, auf die Conference League eingehen wollen. Europa League kann man, glaube ich, fußballerisch schnell abhaken. Das war ähnlich gut, wie wir erwartet haben, oder? Was da diese beiden Premier League-Giganten anging.
Ja, ich wollte schon die Überleitung machen mit Lob an die sportliche Leitung. Kann man bei den beiden Europa League-Finalisten auf jeden Fall nicht aussprechen. Ja, können wir, also das ist wirklich ein Armutszeugnis, haben wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert, ein Armutszeugnis für den Rest Europas, dass Tottenham und United da tatsächlich ins Endspiel gekommen sind. Beide kurz vor den Abstiegsrängen in der Premier League, eine grauenhafte Saison und mit diesem Spiel eben die Chance gehabt, die Saison noch zu retten und sie zu einer, ja, ich möchte schon sagen, fast positiven zu machen, denn es ist ein Titel und vor allem ist es die Qualifikation zur Champions League für den Sieger. Tottenham Hotspur hat das Ding gezogen mit einem absoluten Gurkentor. Das Spiel, da will ich gar nicht viel drüber reden. Das war genauso, wie die Platzierung in der Premier League das aussagt. Und ja, willst du noch was sagen dazu?
Na, ich finde, das ist einfach sehr lustig irgendwie. Auch wenn man sich jetzt zum Beispiel in meiner Ergebnis-App, wo ich immer mal die Spiele verfolge, wenn ich mir da jetzt die Premier League-Tabelle aufmache, dann habe ich da die ersten 5 Champions League und dann wird immer zwischendurch sind so Striche, wie man es kennt, auch in manchen anderen Apps so farblich hinterlegt, welcher Wettbewerb. Dann hast du 6 Europa League Aston Villa, 7 Conference League Playoffs Nottingham Forest. Dann hast du eben 8 bis 11 nix. Dann ist um die 12 Crystal Palace UEFA Europa League, denn die haben den Pokal gewonnen gegen Man City. Auch das irgendwie sehr interessant. 1-0. Dann ist da wieder 4 Plätze lang nichts, unter anderem auch Man United. Und dann der 17. Tottenham Hotspur UEFA Champions League steht drüber. Und eins drunter steht dann schon Abstieg. Also Tottenham wirklich das erste Team, das über dieser Abstiegszone steht. Und die belohnen sich dann mit Champions League nächstes Jahr. Ist Wahnsinn. Also die drei drunter, haben wir schon öfter drüber gesprochen, die waren weit weg. Das muss man auch, also hat nichts mehr mit dem Thema gerade zu tun, aber muss man mal ganz kurz sagen, Tottenham mit -1 Tordifferenz und darunter Leicester mit -47, Ipswich mit -46 und Southampton mit -60. Ja. Also das war dieses Jahr schon auch ganz, ganz schwach in der Premier League. Nee, aber das, was ich eigentlich sagen wollte, ist einfach witzig. Also die Premier League, die kriegt jetzt mal eben 9 europäische Teilnehmer, wenn die Playoffs da überstanden werden von Nottingham Forest. Und das ist schon Wahnsinn. Das ist einfach fast die halbe Liga. Kann man sich dann drüber streiten, ob das noch Sinn der Sache ist, dass fast jeder in irgendeinem internationalen Wettbewerb mitmachen darf. Aber du hast es gesagt, Tottenham kann eine absolute Grottensaison dadurch vergolden. Und bei Man United ist halt ja, so sehr Krisenstimmung, dass man jetzt erstmal Mateusz Kunja für 74 Millionen Euro holt von Wolverhampton.
Ja, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann gebe ich auch einfach 74 Millionen Euro aus und dann geht das schon wieder irgendwie.
Ja, ich finde,
das ist so der Lauf der Dinge.
Die letzten großen Stürmertransfers haben ja auch alle funktioniert bei Man United. Also
genau, das ist
Heulund, ein Zirkzee, also das waren ja Erfolgsgeschichten, deswegen kann man es mal wieder probieren.
Ja, eben, also ich sehe da gar kein Problem. Nee, aber wirklich, United am Tiefpunkt der Tiefpunkte. Auch da hatte ich ja noch so gesagt, wenn sie jetzt das Ding wirklich holen sollten, kann es ja vielleicht so ein Hallo-Wach-Effekt sein unter Amorim, dass sie vielleicht dann mit dieser Chance, die sie dadurch bekommen haben, mit dem Champions-League-Fußball nächste Saison, so ein irgendwie, ja, so eine Reaktion zeigen können, weil klar, ich bin auch mit in der Zeit aufgewachsen, wo United einfach einer der größten Vereine der Welt war und wo man einfach immer gerne zu United geschaut hat, geguckt hat, was da so abging, oftmals Meister geworden, in der Champions League erfolgreich gewesen und dass jetzt so das alles den Bach runtergeht, ist wirklich einfach nur schade, auch da Misswirtschaft über viele Ecken. Jetzt sind wir doch schon etwas tiefer nach dem, ja, komm, wir sagen noch kurz Europa League-Finale an, in die Analyse hier gegangen. Aber muss man auch einfach bei United sagen, das kann jetzt wirklich so, wenn es ganz übel läuft, dieser Schritt in die Mittelklassigkeit sein. Und vielleicht sogar noch weiter runter, weil wir haben ja darüber gesprochen. Tottenham, genau wie United, nur ganz knapp über den Abstiegsrängen, tabellarisch, nicht punktetechnisch. Aber, boah, das ist wirklich ganz übel. Kein europäischer Fußball wird extrem wehtun bei United. Bin gespannt, was da personell noch so passiert. Sie haben das Glück, dass, glaube ich, Bruno Fernandes sich das schon mit identifiziert mit dem Verein. dass der Bock hat, das auch vielleicht selber nochmal rumzureißen da. Amorim, so hört man zumindest von den Spielern, auch, steht auch noch gut im Kurs, hat da noch die Rückendeckung. Aber da muss natürlich jetzt in der kommenden Saison eine 180-Grad-Drehung stattfinden. Sonst droht da wirklich noch ein weiterer Zerfall eines der schillerndsten Vereine der letzten 50 Jahre.
Ja, ich glaube, vielleicht sollten die sich so ein bisschen ein Beispiel nehmen am Conference-League-Sieger an Chelsea. Aufs Finale kommen wir gleich zu sprechen, aber ich finde, die haben so ein bisschen diesen Turnaround geschafft. Die waren vor ein paar Jahren, finde ich, an einem ähnlichen Punkt, wo sie auch in der Tabelle super weit unten standen und so einen aufgeblähten Kader haben. Und das ist auch irgendwie das, was mich so stört an so Vereinen wie Man United im Moment. Die geben jeden Sommer Haufen Kohle aus für neue Zugänge, die gefühlt nach ein paar Wochen schon wieder abgeschrieben werden, weil sie sagen, nee, ist nix. Und dann sucht man wieder Abnehmer. Dann haben die aber halt Verträge, die keiner mehr kaufen oder keiner mehr bezahlen will, übernehmen will quasi mit einem Transfer. Das heißt, die wirst du dann auch nicht mehr los. Und das ist irgendwie so brutal kurzfristig gedacht, null nachhaltig. Und dass die sportlichen Neuzugänge quasi dann keine Verstärkung sein können, das ist die eine Sache. Aber dass du halt den Verein damit einfach immer weiter aufbläst, ohne wirklich nachhaltig zu wirtschaften. Und ich finde, Chelsea hat in den letzten Jahren, natürlich haben die auch viel Kohle ausgegeben, aber die haben auch immer wieder Spieler eingesetzt, rausgebracht, die jung waren und die sie auch teilweise selbst ausgebildet haben und die dann vermeintlich ein Regal tiefer waren, was die Qualität anging oder zwei, aber die einfach gezeigt haben, dass sie dann eben mit ein bisschen mehr Fight, mit ein bisschen, vielleicht weißt du auch ein bisschen mehr Bedeutung, dass der Verein ein bisschen mehr Bedeutung hat für sie, die damit dann eben diesen Verein wieder hochgebracht haben. Und bei Chelsea hast du mittlerweile auch wieder das Gefühl, das ist eine Mannschaft, die da auf dem Platz steht. Und bei Man United ist es halt einfach ein riesiges Puzzle mit verschiedenen Multimillionen-Transfers. Und ich glaube, so in die Richtung wird es nicht weitergehen. Da ist egal, wer Trainer ist. Und deswegen lass uns über Chelsea reden, die eben es besser gemacht haben. Die sich über die Liga eh schon für die Champions League qualifiziert haben, aber jetzt eben auch noch das Conference-League-Finale gewonnen haben mit 4-1 gegen Betis.
Das alleine ist ja schon wirklich mal ein Statement, weil gegen den designierten Ballon d'Or-Gewinner Anthony da so ein 4-1 hinzulegen, musst du auch erstmal schaffen. Und ja, müssen wir nicht drüber reden, dass Chelsea über das gesamte Turnier hinweg natürlich der haushohe Favorit war auf den Titel. War ja unter anderem zu Gast in Heidenheim. Auch da hat man schon die Klasse durchblitzen lassen. Und was jetzt aber sehr interessant ist, du hast es nämlich gerade schon gesagt, sie haben sich über die Liga für die Champions League qualifiziert. Gleichzeitig darf der Conference League-Sieger in der Europa League antreten. Und ich habe gehört, korrigiere mich, wenn das doch nicht stimmt, dass es so in den Statuten ist, dass Chelsea sich jetzt aussuchen könnte, in welchem Wettbewerb sie in der kommenden Saison antreten. Ob in der Europa League, über die sie sich für die Conference League qualifiziert haben, oder in der Champions League, für die sie sich durch die Liga qualifiziert haben. Sportlich müssen wir nicht drüber reden, also wirtschaftlich meine ich. Aber ich habe wohl gehört, es gibt so ein paar Fans, die sagen, ja, nehmt doch einfach Europa League und lasst die dann lieber gewinnen, als irgendwie Liga-Phase, Champions League irgendwie ein paar Mal auf den Sack zu bekommen. Aber ist eine verrückte Regel. Ich bin mir relativ sicher, dass das so stimmt. Natürlich werden sie sich für die Champions League entscheiden, das ist ja klar. Aber, also, gehe ich jetzt mal stark von aus, oder? Wenn das, wie gesagt,
ja, stimmt. Garantiert. Das ist interessant, ja. Das habe ich noch nicht gehört. Kann aber sein, kann gut sein, dass du da das Recht hast. Als Fan kann ich es noch ein bisschen mehr verstehen, dass man sagt, nimm lieber einen Wettbewerb, den du gewinnen kannst. Auf der anderen Seite würde ich auch da sagen, ich will, dass mein Team sich mit den Besten misst. Und für mich ist dann, glaube ich, eine Champions-League-K.O.-Phase, die Chelsea auf jeden Fall erreichen kann, ist dann für mich auch wertvoller als ein Europa-League-Sieg. Einfach, weil es irgendwie, man misst sich mit den großen Teams. Ja. Aber als Verein wirst du natürlich definitiv die Champions-League nehmen. Das nicht nur finanziell, sondern auch einfach um möglichen Neuzugängen, deinen Spielern, die du schon hast, die vielleicht sich woanders umschauen würden, sonst wirst du natürlich sagen können, hey, wir spielen Champions League nächstes Jahr. Klar. Das ist, glaube ich, der allergrößte Faktor. Das ist mittlerweile so wichtig, dass du eben deinen Spielern und möglichen Neuzugängen sagen kannst, das hier kann ich dir garantieren. Das ist ja dann nicht nur, ey geil, ich kann mit Chelsea Champions League spielen, sondern auch, ey geil, mich sieht jemand von Barcelona, mich sieht jemand von Man City, mich sieht jemand von, ja, von den ganzen großen Vereinen. Das ist einfach die größte Bühne und da willst du unbedingt, glaube ich, spielen. Deswegen, da, ja, ist eine sehr interessante Spielerei. Wäre witzig irgendwie, wenn man da plötzlich dann doch überrascht wird, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Nee, glaube ich natürlich auch nicht. Ein letzter Fakt noch zu Chelsea. Ist jetzt das erste Team, das alle drei europäischen Wettbewerbe gewonnen hat. Also 2019 haben sie ja die Europa League gewonnen, 2021 die Champions League und jetzt eben die Conference League. Also, ja, kann man mal machen. Ne? Also es ist schon
Turniermannschaft.
Ja, das sind sie auf jeden Fall. Das muss man ihnen lassen.
Ja, das ist ja dann auch, also klar, das hast du gesagt, die waren qualitativ, auch wenn man sich dann immer so den Kaderwert, das wird dann auch mal rausgesucht, den Kaderwert angeschaut hat, irgendwie Heidenheim und Chelsea verglichen oder so, da gab es ja noch welche, noch Teams, die drunter waren unter Heidenheim. Wenn man das vergleicht, natürlich sind die der haushohe Favorit, aber diese mentale Stärke dann auch wirklich in so Wettbewerben komplett durchzugehen und alle K.O.-Phasen zu überstehen und alles am Ende dann quasi aus dem Weg zu räumen, das ist schon stark und ja, müsste man jetzt vergleichen. Ich weiß nicht, wie viele von dem zum Beispiel 2021er Champions League-Sieg noch im Kader sind bei Chelsea. Wahrscheinlich nicht allzu viele. Also die Kollegen Werner und Havertz sind zum Beispiel nicht mehr. Aber trotzdem war das damals auch so eine Mannschaft, die mit Sicherheit noch ein paar Faktoren hat oder so ein paar Parameter hat, die gleich sind. Also irgendwie Sachen, die im Hintergrund, Abläufe, die gleich funktionieren. Also ich glaube, sowas steckt dann schon in so einem Verein drin, wenn du mal so einen Wettbewerb erfolgreich eben bestritten hast vor nicht allzu langer Zeit, dass du einfach so ein gewisses Selbstverständnis entwickelst und dass das jedem Spieler, glaube ich, brutal auch helfen kann, mal so ein Turnier zu gewinnen, weil du einfach dann, du weißt, wie sich's angefühlt hat, du weißt, was du da alles überstehen musst. Und deswegen, auch wenn es nur die Conference League dieses Jahr war, ist das schon jetzt ein Zeitraum, der nicht so groß ist, dafür dann da alle drei zu gewinnen, ist schon respektabel. Chelsea, Hut ab.
Absolut, und sie werden sich sehr wahrscheinlich auch deshalb für die Champions League entscheiden und nicht für die Europa League, weil sie in der Europa League auf den VfB Stuttgart treffen würden. Denn der hat sich zum DFB-Pokalsieger gekrönt. Gegen Arminia Bielefeld, die Cinderella-Story, das Märchen blieb da also aus. Wenn die Bielefelder nicht auf der eigenen Alm antreten, dann wird es eben schwierig gegen Bundesligisten, obwohl was drin war. Bielefeld ja auch mit einem unfassbaren Lauf zum Ende der Saison Drittliga-Meister noch geworden, nachdem sie vor ein paar Wochen noch, anderthalb Monaten oder zwei, sogar noch um den Aufstieg bangen mussten, sage ich mal, nicht mal in den Top 3 waren. Am Ende eben so einen Schlussspurt hingelegt, dann noch den Landespokal auch noch nach dem DFB-Pokal dann gewonnen. Also das kleine Double haben sie sich noch geholt. Gegen Stuttgart leider so ein bisschen selbst geschlagen. Also wir erinnern uns natürlich zunächst an diese Riesenchance von Sarin Renbahse. Wenn er den reinmacht, wird es ein anderes Spiel. Dann die Tore der Stuttgarter unter gütiger Mithilfe der Bielefelder und dann eben diese schnellen drei Tore noch in der ersten Halbzeit innerhalb von, was waren es am Ende, 12, 13 Minuten. Da bist du dann natürlich, ja, ist schon die halbe Miete für die Stuttgarter gewesen und das Wunder ist dann dementsprechend auch ausgeblieben, obwohl sie hinten raus echt nochmal alles versucht haben, mit einem Doppelschlag sich nicht aufgegeben haben. Das, ja, muss man ihn einfach hoch anrechnen und das ist ja definitiv auch für Bielefeld so oder so ein Erfolg gewesen. Auch da wäre es natürlich einfach überragend aus neutraler Sicht, wenn Arminia Bielefeld dann in der kommenden Saison in der Europa League gespielt hätte. Da sind ja auch durchaus große Namen immer wieder vertreten. Das ist ausgeblieben. Für Stuttgart ist es die, ähnlich wie bei Tottenham, nur nicht so weit, nicht so dramatisch, die Rettung einer etwas misslungenen Saison oder zumindest mal etwas enttäuschenden Saison. Nachdem man ja Vizemeister wurde, hatte man natürlich gehofft, dass man zumindest in Ansätzen das Gleiche wieder reproduzieren konnte in der Liga. Oftmals unglücklich noch Punkte abgegeben, dementsprechend der Pokalsieg auch umso wichtiger, um eben jetzt europäisch zu spielen im nächsten Jahr. Also Glückwunsch nochmal an der Stelle nach Stuttgart.
Ja, irgendwie trotzdem geiles Spiel. Du hast gesagt, Wahnsinn, wie sie am Anfang da wirklich eigentlich in Führung gehen müssen. Und dann war es so ein bisschen das, was wir vorher auch, glaube ich, besprochen hatten, dass halt diese heimische Kulisse, die sie, glaube ich, schon sehr auch getragen hat in den Runden davor, dass die dann halt einfach gefehlt hat. Und selbst wenn das Stadion, das Olympiastadion zur Hälfte voll ist mit Bielefeld-Fans, dann ist es einfach eine andere Bühne. Du hast, glaube ich, auch durch dieses Olympiastadion am Abend, wie das beleuchtet ist, hast du einfach schon nochmal so einen Respekt davor, natürlich. Das ist jetzt kein wilder Take, aber da, glaube ich, dann passiert dir so ein Fehlpass mal schon eher, dann machst du schon mal eher so einen Fehler. Auch wenn die natürlich nur was zu gewinnen hatten, das ist alles klar, es ist dann trotzdem so, dass dann einfach so ein Druck entsteht und dass halt diese qualitativ doch deutlich besser besetzte Mannschaft von den Stuttgartern dann halt so Fehler ausnutzt. Aber es war ein bisschen schade, ein bisschen tragisch, wie schnell diesem Spiel dann eigentlich der Stecker gezogen wurde, weil einfach so viele Fehler gemacht wurden. Ich weiß nicht, welches Tor es war von Undav, wo Bielefeld Ecke hat und dann wird der Ball geklärt und an der Mittellinie prallen da zwei aneinander und dadurch sind die Stuttgarter plötzlich durch im 2 gegen 1 über den ganzen Platz. Also das war schon, ja, teilweise Slapstick, was man auch so von den Bielefeldern selten gesehen hat. Aber ja, so ist es dann. Es ist für Stuttgart, wie du auch gesagt hast, wichtig gewesen. Denn ich denke, das kann man schon sagen, also dass sie nicht wieder Richtung Vizemeisterschaft gehen, war wahrscheinlich den meisten klar, aber dass man sich über die Liga für Europa qualifiziert, denke ich, war schon eine Erwartung. Die, finde ich, musste man auch so stellen. Und ja, dass man dann am Ende eben die Europa League so noch eintütet, ist natürlich top. Und dann ist die Liga-Platzierung auch egal.
Genau so sieht's aus. Und Bielefeld, wie ich schon gesagt habe, ist ja aufgestiegen als Meister in Liga 3, bekommt es da dann also in der kommenden Saison mit der SV Elversberg zu tun, die auch auf dramatische Weise, kann man schon sagen, ja, in der Relegation gescheitert ist an den Heidenheimern. Boah, was für Spiele. Also, die haben ja richtig Bock gemacht. Die haben richtig Werbung betrieben für Bundesliga und natürlich auch zweite Liga dementsprechend. Gerade das Hinspiel, also Elversberg in der ersten Halbzeit gespielt wie Barcelona unter Guardiola da streckenweise.
Wirklich, ja, Horst richtig Steffen schön ist mit der nächste Guardiola, habe ich gehört.
Ja, da glaube ich auch dran, dass du darauf hoffst. Kann sein, guter Mann. Und ja, dass Heidenheim im Hinspiel nochmal zurückkommt, hätte ich so nicht gesehen. Man muss aber fairerweise auch sagen, ich finde, in Halbzeit 2 hat man, ich weiß immer nicht, ob es da wirklich dann nochmal so krasse Unterschiede gibt. Es wirkte so, als wenn die Elversberger einfach platt sind. So, und Heidenheim hatte noch so ein bisschen was im Tank. So kam es mir ein bisschen vor. Klar, ist natürlich auch ein Riesenaufwand, den die da betreiben müssen, um überhaupt so in diese Situation zu kommen. Also kein Vorwurf oder so, aber so wirkt es zumindest, finde ich, so ein bisschen. Und dann gab es natürlich den alles entscheidenden Mann. Der auch schon beim Abschiedsspiel in Bremen im Weserstadion von Diego mit auf dem Feld stand.
Leo Schienza. Ich dachte, das ist, du bist noch nicht fertig. Cafu. Aber
ich habe dann erst gemerkt, könnte ich dich
auch fragen. Ronaldinho, der ist bestimmt im Knast irgendwo, oder?
Aber Cafu war wirklich dabei. Cafu war bei Diegos Abschiedsspiel.
Hallo,
dabei.
Diego, der hat einen Pull, der Junge. Wenn der anruft. Dann,
es war irgendwie so lustig, so plötzlich standen da Cafu und so weiter auf dem Rasen im Weserstadion.
Ja, bei mir hat er auf die Mailbox gesprochen, ich habe es zu spät dann abgehört.
Aber ja, das ging eh nicht, ich war da gerade irgendwie unterwegs.
Dann hat da Leo Schienza angerufen danach und der war in den letzten Wochen, war der dann einer, der wieder gezeigt hat, okay, der ist dann technisch auch so, dass er auch in einem Spiel, wo es sich jetzt vielleicht dann nicht abzeichnet, wer am Ende gewinnt, dass er dann den Unterschied machen kann. Und dieses Tor war natürlich dann auch diese ganze technische Klasse. Ich will da noch mal kurz auf unseren Preview vor der Saison-Podcast verweisen, wo ich gesagt habe, der ist richtig gut, der hat in der dritten Liga alles dominiert, der wird Spaß machen. Leo Schienza, letztes Jahr bei Ulm noch gewesen, glaube ich. Das ist ein richtig guter Kicker. Und das hat er da gezeigt, eine klasse Einzelaktion. Natürlich absolut heartbreaking für Elversberg, die eine tolle Saison gespielt haben. Dann haben wir natürlich wieder diese ganze Diskussion, Relegation, die Scheiße, die müssen wir abschaffen. Das Einzige, was mich daran stört, man kann sich absolut darüber unterhalten, aber es ist immer so kurz danach, wenn dann der Zweitligist irgendwie dann es doch nicht geschafft hat, dann wird immer diese Diskussion aufgemacht. Und das finde ich einfach nervig. Lasst uns doch am Anfang der Saison mal oder in der Sommerpause drüber reden, wenn man wirklich an so einer Regel was ändern könnte, aber eben nicht dann immer kurz danach, wenn gerade der Frust da sitzt, dass eine Mannschaft, die in einer schwächeren Liga viele Spiele gewonnen hat, gegen eine Mannschaft, die in einer deutlich besseren Liga nicht so viele Spiele gewonnen hat. Ich verstehe es voll, dass man sagt, lass die Mannschaft, die es sich verdient hat, lass die doch hochgehen. Aber genauso kannst du dann über den Viertplatzierten der zweiten Liga sagen, ey, voll kacke, die spielen so eine gute Saison und der 15. der Bundesliga spielt da so eine Grütze zusammen. Das allein reicht mir nicht als Argument. Ich bin offen, ich wäre offen dafür, die Relegation abzuschaffen. Du darfst gerne gleich deine Meinung dazu kundtun. Ich finde es nur immer so ein bisschen heuchlerisch. Kurz nachdem dann gerade Fußball Deutschland so ein bisschen dem Außenseiter die Daumen gedrückt hat und es hat nicht geklappt, dann immer alle so, oh Mensch, voll unfair eigentlich. Das finde ich, ist einfach, das zieht nicht. Lass uns gerne so drüber reden, aber nicht so nur durch diese Emotionen dann irgendwie beeinflussen lassen. Weiß nicht, wie du es siehst.
Ich bin da ziemlich genau bei dir. Also ich habe jetzt per se nicht so viel gegen die Relegation. Ich kann diese grundsätzliche Argumentationsweise verstehen, dass man sagt, hey, belohnt die doch für eine tolle Saison. Aber du hast es ja genau schon richtig entkräftet. Die Bundesliga ist eben ja deutlich besser als die zweite Bundesliga. Also das vergessen dann viele Leute gefühlt sofort wieder. Ja, übrigens, ich habe damals auch mit meinem Dorfverein in der vierten Kreis, da haben wir 100 Tore geschossen und sind dann nur gerade so aufgestiegen. Was soll das? Das natürlich, weil die in der Kreisliga, die spielen einen ganz anderen Ball, weißt du? Das macht dann auch gar keinen Sinn, da gefühlt da deswegen nur aufzusteigen. Nee, unterhalten kann man sich da gerne drüber. Ich persönlich finde, es kann einfach beibehalten werden. Das war natürlich jetzt mal wieder hochdramatisch. Für mich jetzt als komplett neutralen Zuschauer fand ich es einfach cool, so gesehen. Weil, also klar tut es mir leid für die Elversberger. Aber ich hatte zwei mega spannende Fußballspiele, wo ich mich jetzt nicht unbedingt gegen beschwere. Also ich verstehe das ja auch und ist ja auch legitim, dass man diese Emotionen dann auch mit reinbringt und Mann, Mist, was soll das, nicht belohnt werden und hier und da. Und wenn die jetzt wieder abgeschafft werden sollte, dann weine ich dir auch nicht nach. Aber ich finde die vollkommen okay und wie du schon einfach richtig sagst, die Bundesliga ist so viel besser nochmal qualitativ, dass es da ja, dass es eben nicht heißt, dass der 16. der Bundesliga schlechter ist als der dritte der zweiten Liga, was sich ja auch durch die Relegationsspiele durchzieht. Also so gesehen ist die bessere Mannschaft ja dann in der Liga geblieben und nicht die hat eine gute Saison gespielt Mannschaft. So, deswegen, ja, auf, wie es jetzt gelaufen ist bei dem Spiel, ich weiß, ist nochmal eine andere Sache, weil Elversberg war ja wirklich verdammt nah dran, das Ding auch zu ziehen. Also da kann man jetzt nicht wirklich sagen, Heidenheim ist die klar bessere Mannschaft gewesen. Aber am Ende haben sie gewonnen und Cienza wirklich ja drei Tore vorbereitet, das Entscheidende selber gemacht. Ne? Also der Mann dieser Relegation, glaubst du, der ist vielleicht nächstes Jahr öfter mal im Weserstadion?
Boah, würde ich mich nicht beschweren. Also es kommt dann auch sehr darauf an, wir wollen jetzt nicht einen Werder-Bremen-Podcast draus machen, aber wie die Bremer dann unter ihrem neuen Trainer, unter dem Trainer, dem ehemaligen der SV Elversberg, Horst Steffen, spielen werden. Das muss man dann gucken. Da ist dann die Frage, ob es eben für so einen Spieler auch Platz geben könnte. Aber er hat zumindest gezeigt, dass er technisch da sehr raussticht. Und das wird natürlich auch anderen Vereinen aufgefallen sein. Also ich weiß jetzt nicht, wie da die Bestrebungen sind bei Heidenheim. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da das ein oder andere Angebot oder zumindest mal einen Anruf geben wird. Deswegen müssen wir gucken. Aber ja, das hast du, finde ich, ganz schön zusammengefasst eben. Man hat ja dann durch dieses Hin- und Rückspiel die Chance zu zeigen, dass man besser ist als der Erstligist. Und wenn es dann eben nicht der Fall ist, dann ist es so. Und dann wirst du halt, ja, musst du halt dann eben auch gegen diese teilweise höhere individuelle Qualität ankämpfen. Und gerade bei Leo Schienza hat man das dann eben, hat man diesen Unterschied dann schon gesehen. Und wenn du das nicht hinbekommst, ich finde schon gut, dass die Auswärtstorregel weg ist. Die hat auf jeden Fall, finde ich, dem Ganzen nochmal so ein bisschen so einen ekelhaften taktischen Aspekt gegeben, dass man dann irgendwie, wenn man mal ein Auswärtstor hatte, dass man dann irgendwie gemauert hat oder so. das ist doof. So kann man einfach spielen und man weiß, okay, Ergebnis, wenn es gleich ist nach zwei Spielen, dann geht es weiter in die Verlängerung. Aber so finde ich das okay. Und ich finde es auch in Ordnung zu sagen, man gibt dem Team aus der höheren Liga nochmal eine Chance, sich zu retten. Weil am Ende, wie wir sagen, eben beide, ist die höhere Liga halt gerade im Vergleich Bundesliga, zweite Liga halt schon sehr, sehr deutlich ja, höher einfach anzusiedeln. Und deswegen muss man dann auch gucken, ob es immer von Vorteil ist, wenn drei hochkommen, weil wir haben es schon oft gesehen jetzt auch, dass nicht alle Aufsteiger eben eine Chance haben, in der Liga zu bleiben. Und das war jetzt dieses Jahr so, das war auch mit den Darmstädtern schon so. Also das gibt es immer wieder und deswegen glaube ich, ist das okay. Nur ganz kurze Anmerkung, viel eher sehe ich da zum Beispiel Änderungsbedarf bei den Regionalligen, dass man da sagt, ein Meister steigt auf und dann hast du vielleicht vier Absteiger aus der dritten Liga. Das müsste man dann halt gucken, wie man das irgendwie hinbekommt. Ist auch nicht so ganz einfach, weil es halt auch, man muss auch immer so ein bisschen gucken, so eine Regionalliga West natürlich hat viel, viel mehr Vereine, ist in der Regel besser als eine Regionalliga Nordost. Das ist jetzt, geht jetzt zu weit, aber da kann ich viel eher den Unmut verstehen, dass du Meister bist, vielleicht deine Liga dominierst und dann am Ende trotzdem noch so ein Playoff-Spiel spielen musst, wie es jetzt zum Beispiel war, zwischen Havelse und Lok Leipzig, wo Lok Leipzig dann eben am Ende eine Verlängerung verliert. Und dadurch als Meister nicht hochgeht. Das kann ich eher verstehen. Relegation, glaube ich, eher weniger. Aber wie gesagt, können wir drüber reden, aber halt nicht immer dann danach so, oh, voll unfair, jetzt hat es gerade nicht geklappt, voll doof eigentlich. Also als ob man vorher nicht gewusst hätte, wie die Regeln sind. Du weißt, jetzt kommen zwei Spiele, wenn ich danach nicht als Sieger feststehe, dann habe ich es halt nicht geschafft.
Ja, an der Stelle nochmal ganz liebe Grüße nach Garbsen. Glückwunsch, Havelse, an die, die es vielleicht da aus der Nähe kommend hören. Wollen wir noch ganz schnell, machen wir ganz fix. Ähnliches Szenario war es bei der zweiten Bundesliga-Relegation, Braunschweig gegen Saarbrücken. Braunschweig als 16. hat über die zwei Spiele am Ende auch die Klasse gehalten. Gerade das Hinspiel war eigentlich schon so ein Polster, wo man dachte, okay, das Ding lassen sie sich nicht mehr nehmen. Dann schafft es Saarbrücken tatsächlich, sich im Rückspiel in Braunschweig in die Verlängerung zu retten, bekommt dann aber ganz kurz vor Schluss eine gelb-rote Karte. Na, unfassbar bitter. In der Verlängerung kommt Braunschweig dann zurück, sichert sich das Ding und bleibt damit in der Klasse. Ron Torben Hoffmann vielleicht nochmal einmal herauszustellen. Auch eine schwierige Phase jetzt gehabt, war ja bei Schalke, dann wieder aussortiert, dann wieder zurück zu Braunschweig. Jetzt der Held der Relegation, fand ich ganz schön, hat er nach dem Spiel, glaube ich, nochmal gesagt. Relegation ist ja so ein bisschen, du spielst ja nicht irgendwie für dich größtenteils, sondern du spielst für den Verein, den Staff, die Fans und so, weil für die ist ja, also zweite Bundesliga ist ja wirklich dann auch nochmal was anderes als dritte Liga, also rein auch monetär und so weiter, ne? Wenn da mal Schalke zu Besuch kommt, ist ja nochmal was anderes als
gut. Ja, und dritten da Liga werden auch, halt dann effektiv wisst, Arbeitsplätze gestrichen, also genau. So muss man es ja wirklich sagen, also das meintest du ja damit, da wird dann halt irgendwer aus der Geschäftsstelle vielleicht entlassen deswegen und deswegen ist es, glaube ich, gerade bei so kleineren Vereinen, wo du halt auch jeden persönlich kennst, ist das, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Druck.
Boah, wenn die Braunschweiger hören würden, dass du halt kleiner Verein gesagt hast, aber gut.
Anders als vielleicht Real Madrid.
Bayern und Real, genau. nee, genau, also auch da, Zweitligist gewinnt, bleibt in der Liga. Und wir haben gerade über die Relegation, glaube ich, genug gesprochen. Deshalb lass uns zum Ende dieser Folge nochmal auf das schauen, was jetzt noch bevorsteht. Jetzt haben wir alles abgehakt, größtenteils, was so hinter uns liegt. Und jetzt geht es ja schon direkt weiter, und zwar mit der Nations League. In München am Mittwoch, Deutschland gegen Portugal. Und ja, die Portugiesen, die können eigentlich so aus dem Vollen schöpfen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Leute wie Vitinha, Bruno Fernandes, die waren schon Thema hier gerade bei uns. Überragende Fußballer. Und bei Deutschland sind auch überragende Fußballer da. Aber es fallen auch eine ganze Menge aus. Wie siehst du es? Jetzt gerade ja noch frisch reingekommen, relativ frisch. Gestern, glaube ich, war es Johnny Burkhardt, der Arme, mit einer Rissverletzung an der Ferse, auch nicht dabei. Also sehr viele Ausfälle, ne? Mit, was haben wir, Havertz, Schlotterbeck, Rüdiger, Musiala.
Kleindienst,
Henrichs.
Bissek jetzt auch ganz neu.
Bissek auch noch ganz frisch.
Ja.
Das ist schon übel.
Also da klingelt auch bald bei uns wieder das Telefon, Anton. Da müssen wir aufpassen.
Ich sollte eigentlich nachnominiert werden, aber hab gesagt, komm, nimm den Kehrer, Junge.
Das ist tatsächlich ein bisschen unglücklich, wie viele da jetzt fehlen werden. Ich glaube trotzdem, dass es ein Kader ist, der auch wirklich richtig heiß drauf sein wird. Die Spiele ja auch in Deutschland. Pünktlich dazu auch in München erstmal ein bisschen Reparatur an der S-Bahn. Zum Flughafen braucht man ja nicht für die Nations League. Da kommen ja fast keine ausländischen Touris reingeflogen. Also stand München da wieder überragend Wahnsinn. Unterwegs. Amiri fällt auch aus, sehe ich gerade. Das ist natürlich auch bitter. Da sind schon wirklich einige richtig gute Spieler, die gerade jetzt fehlen. Aber wie gesagt, ich glaube, Julian Nagelsmann wird die richtig heiß machen. Die werden auf jeden Fall, was den Einsatz angeht, was dieses ich will im Halbfinale bestehen gegen Portugal, werden sie, glaube ich, nicht enttäuschen. Aber ist dann die Frage, ob es reicht gegen eine wirklich wahnsinnig gute portugiesische Mannschaft. Gerade auch Spieler dabei, die halt einfach in den letzten Wochen auch noch richtig wichtige Spiele hatten. Kann natürlich auch ein Nachteil sein, diese Belastung, die sie hatten, aber die halt auch einfach richtig gut drauf sind. Vitinha hast du angesprochen, auch João Neves eben, auch von PSG da im Zentrum. Und ja, die Offensive, das ist ja eh unglaublich, was sie da alles aufstellen können. Da kannst du gefühlt drei Mannschaften befüllen mit diesen Spielern, die sie da zur Verfügung haben. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube und hoffe so ein bisschen eben, dass diese heimische Kulisse, dass die dafür sorgen könnte, dass man da trotzdem besteht. Aber ich glaube, individuell muss man die Portugiesen vorne sehen.
Ja, wenn ich auch gerade diese Namen da durchgehe, ne, mit João Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Leao, Cristiano Ronaldo, das ist ein Kader, das ist wirklich Wahnsinn.
Ja. Jota, aber, Ramos, ja, Felix, Neto.
Auf der Bank.
So, genau.
Genau, also das ist ja das Wahnsinnige.
Ist halt kein Nick Woltemade.
Eben, der könnte es natürlich reißen. Nee, ich bin auch wirklich guter Dinge, muss ich sagen. Also das, klar, habe ich ja gerade gesagt oder haben wir gerade gesagt, der Kader von Portugal ist absolute Mega-Weltklasse. Aber wir waren die letzten Jahre, Monate, Spiele immer wieder sehr, sehr gut gegen die Portugiesen. Also die liegen uns. Klar, jetzt haben wir mit Lahm nicht mehr die Mauer, um den Freistoß von Ronaldo abzufangen.
Wer ist denn jetzt der kleinste Mann auf dem Feld?
Ich habe auch gerade überlegt, vielleicht ist es Kimmich sogar, oder? Schon. Ja. Ja, könnte schon sein.
Eigentlich Kimmich voll die Wiedergeburt von Philipp Lahm, oder? Merke ich gerade.
Ja, schon
Verteidiger
immer.
Ins Zentrum gegangen.
Ist ja Wahnsinn. Ja, natürlich. Das fällt dir jetzt aus. Also damals die erste Parallele, die gezogen wurde.
Ja, auch so also die, ich finde aber auch so die Entwicklung auf dem Feld, was so die Positionen angeht und so.
Ja gut, er ist ja als Sechser gekommen. Er ist dann notgedrungen, musste er erstmal wieder, ist dann ja Lahms Nachfolger sozusagen geworden, weil da keiner mehr richtig war. War da dann so gut, dass er erstmal gespielt hat, dann aber halt gesagt hat, ja, Jungs, ich bin eigentlich Sechser. War da dann auch so gut. Ja, also Wahnsinnsgeschichte. Auch da nochmal Sonderfolge später dann mit Regionalliga-Relegation und Horst Steffen Biografie. Ja. Nee, deswegen, also ich bin da erstmal guter Dinge. Und ja, die deutsche Mannschaft ist auch einfach gut, ne? Also da müssen wir uns auch nicht verstecken. Ja. Dementsprechend, ich bin sehr gespannt, wie Ter Stegen performen wird. Weil Nagelsmann hat sich ja festgelegt, er ist die Nummer 1, finde ich auch gut verdient und sowas. Ich bin auch ein Ter Stegen-Fan, nur ist natürlich jetzt, er kann gefühlt nur verlieren. Er müsste wirklich 3 Elfmeter von Ronaldo und einen von der Linie kratzen von Leao, übertrieben gesagt, aber auf jeden Fall ein paar Dinge halt rausholen, um wirklich damit Leute zu sagen, ja geil, weil wenn er eine Unsicherheit drin hat, sagen die Leute, ja, Baumann hat uns damals gerettet. Das ist dieses öffentliche Bild, was von Ter Stegen in der Nationalmannschaft leider über Jahrzehnte ja geprägt wurde, ist auch überhaupt gar nicht seine Schuld, würde ich sagen. Das ist so dieses typisch, leider typisch negative Beurteilen an mancher Leistung. Ter Stegen ist ja seit einem Jahrzehnt einer der mit Abstand besten Torhüter der Welt, hatte halt nur das Pech, dass in seinem Land zufällig der allerbeste Torwart aller Zeiten spielt oder gespielt hat gleichzeitig. Deshalb kam er da nicht so zum Zug. Und wenn dann mal, hat er halt so Patzer drin gehabt. Die bleiben den deutschen Fans einfach leider in Erinnerung. Nichtsdestotrotz, ich bin guter Dinge, mit Ter Stegen da hinten im Kasten aufzulaufen. Ich meine nur, dass es halt wirklich, dass er einen schwierigen Stand haben wird, weil wenn irgendwelche kleineren Unsicherheiten kommen, da wird sofort wieder gerufen werden.
Ja, hast du schon recht. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass die Diskussion noch so groß ist. Also Neuer ist ja einfach aus dem Bilde, was die Nationalmannschaft
angeht. Ja, aber weil Baumann jetzt so stark war, weißt du, deswegen.
Ja, gut, aber wie viele Spiele hat er gemacht? Also ich finde...
Nee, das ist mir klar. Ich rede jetzt auch nicht von Expertendiskussionen, die dann fordern, holt Baumann zurück, sondern dass der öffentliche Druck, der, ich sag mal, etwas...
War das ja immer so.
Naiveren Deutschland-Fans oder so, dann halt so. Ja, das war immer
ich
so.
Kann genau, mich noch ich genauso meine, das, dran
deswegen
erinnern,
ist es ja schwierig für ihn halt.
Als auch. Neuer mal raus war und dann hat Ter Stegen 2, 3 gute Spiele gemacht und dann alle, ah, voll unfair, dass Ter Stegen jetzt nicht Nummer 1 ist. Also das hast du gefühlt, ja. Finde ich, immer diese Position Herausforderer gegen etablierte Nummer 1 und dann brauchst du halt nicht viel als Herausforderer, um dann Leute auf deiner Seite zu haben, die sagen, ey, wieso darf der nicht weitermachen? Ich finde immer diese Chronologie, die ist, wenn die klar ist, und das sollte sie in so einer großen Nationalmannschaft auch sein, und das hat Nagelsmann ja auch eigentlich immer betont, dann muss es da keine Diskussion geben. Also ich finde nicht, dass Ter Stegen da jetzt sich irgendwie Sorgen machen sollte oder... Ja, also ich werde da jetzt nicht genau drauf gucken. Für mich ist das die klare Nummer 1, wenn er fit ist. Und bis der jetzt einen schlimmen Fehler macht, gehe ich nicht davon aus, dass es passieren wird. Und deswegen glaube ich, wird er das gut machen, der Marc-André.
Ich denke auch. Also da sind wir schon, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Generell wird es natürlich schwierig, das Ding am Ende zu ziehen, sowohl gegen Portugal als auch weiterführend gegen Spanien und Frankreich. Da sind ja noch zwei dabei, die auch nicht ganz so verkehrt Fußball spielen. Aber die letzten Auftritte von Deutschland, die haben einfach Bock gemacht. Bisschen schade jetzt mit den vielen Verletzten, das tut schon weh. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass Deutschland das ganze Turnier am Ende auch gewinnt. Also ist jetzt nicht so, dass Deutschland sich da momentan so richtig krass hinter Portugal, Spanien und Frankreich verstecken müsste, wenn man mal so ein bisschen auf die Form der letzten Monate, der letzten Spiele und sowas guckt. Also die einzige Niederlage gefühlt ist ja immer noch, meine ich, die bei der Heim-EM gegen Spanien. Also die einzige seit langer, langer Zeit, meine ich damit.
Ja.
Die letzte davor, finde ich das jetzt auf die Schnelle? Nee, finde ich gar nicht. So lang schon. Ich glaube, das ganze Jahr auch. Ne?
Die Türkei, glaube ich, oder? Ein Testspiel unter Nagelsmann recht früh.
Ja, das kann natürlich sein.
Kenan Yildiz hat da getroffen, weiß ich noch. Muss irgendwann so Spätjahr 23 gewesen sein.
Ja, war das tatsächlich schon unter Nagelsmann? Waren das nicht die letzten Spiele von Flick?
Das war ganz
anders. Ah, nee, das war, genau, das war, da hat man gedacht, so, okay, jetzt läuft unter Nagelsmann schon etwas besser und dann hat man plötzlich gegen Türkei und Österreich verloren, genau, November 23. Genau, aber November 23, das finde ich okay, da die letzte Niederlage gehabt zu haben. Dementsprechend, ja, die Form ist gut bei Deutschland. Ich finde auch, der Kader ist immer noch komplett fein, so trotz vieler Ausfälle. Deshalb mal schauen, was jetzt am Mittwoch geht. Und dann am Sonntag das Finale. Wieso nicht auch noch gewinnen? Also lass doch mal machen. Und wäre ein schöner, wie soll man sagen, Stimmungsboost rund um das DFB-Team.
Ja, ich finde es interessant, gerade auch auf die anderen beiden Teams noch zu gucken. Spanien und Frankreich. Frankreich jetzt mit einigen absolut gepushten Nationalspielern, die gerade die Champions League gewonnen haben, mit einem Dembélé, mit einem Barcola, die einfach wahrscheinlich auf Wolke 7 sind. Und dann natürlich die Spanier, die auf dem Papier wahrscheinlich immer noch das beste Team haben. Also egal, wer da weiterkommt, sollte Deutschland ins Finale kommen, ist auf jeden Fall ein Brett. Auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, mit Spanien hat man diese Rechnung offen. Ich glaube, da wird es auch noch richtig würde es bei Deutschland auch noch richtig was wieder gut zu machen geben. Und deswegen, glaube ich, wäre das ein interessantes Spiel, wo ich auch absolut Deutschland mit guten Chancen irgendwie führen würde. Und dann die Franzosen, ja, das ist Deutschland, Frankreich, das ist immer ein heißes Spiel.
Und das Schöne ist, wir werden ja drüber sprechen können, wie das Ganze ausgegangen ist. Ich denke mal dann am Montag direkt nach dem Finale, da schauen wir doch nochmal schnell drauf zurück. Vielleicht mit ernüchternden Worten, vielleicht aber auch mit Lobpreisungen und einer ganzen Menge Freude. Genauso wie es mir unglaubliche Freude gemacht hat, mit dir diese Folge aufzunehmen. Da haben wir doch nochmal alles abgearbeitet. Wie gesagt, Fußball schläft nicht. Jetzt haben wir Nations League. Dann gibt es ja sogar noch diese Club-WM. Aber ne, keine Angst da draußen. Wir machen nicht zu jedem Spiel der Club-WM dann auch noch eine Folge. Außer ihr wollt's, lasst es uns wissen. Und bis dahin, erstmal vielen, vielen Dank an dich, Moritz. Und ich bin sehr gespannt, wie wir am kommenden Montag dann oder in der kommenden Woche über die Nations League und das Abschneiden von Deutschland sprechen werden. Danke, bis dahin.
Ja, ebenso. Also die Spannung ist ganz meinerseits. Danke dir auch für diese Folge. War cool, glaube ich, nochmal so ein kleines Roundup zu geben. Wir haben jetzt konnten jetzt nicht zu jedem einzelnen Spiel eine Folge machen, aber das ist ja, glaube ich, dann auch okay so. Gerade Tottenham, Man United, das verbietet sich, darüber länger als 1 bis 2 Minuten zu reden, gerade was das Sportliche angeht. Aber wir hoffen, dass das Sportliche, was jetzt eben in dieser Woche ansteht, dann schon deutlich besser ist, hoffentlich mit positivem Ausgang für die Nationalelf von Julian Nagelsmann. Ich freue mich drauf, Anton, danke dir eben auch und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Bis dann, ciao.
Ciao, ciao.